die berühmte Sopransängerin Gabriella aus dem 18. Jahrhundert, wurde einst zum Hof der Kaiserin von Katharina der Großen aus Russland eingeladen, um zu singen. Und so, als die Sopransängerin angekommen ist in St. Petersburg an ihrem Hof, wurde sie von der Herrscherin begrüßt und so eben gleich gefragt, ob sie nicht vor dem Konzert, das am nächsten Tag stattfinden würde, nicht noch ein bisschen einfach hier spontan für den Hof, für uns zur Unterhaltung zu singen. Einfach so, umsonst. Und die Sängerin antwortete, das kostet 5000 Dukaten. Und die Herrscherin war etwas erzürnt darüber und sagte, 5000 Dukaten? So viel kriegt nicht mal einer meiner besten Feldmarschalls. Worauf die Sängerin antwortete, nun, dann müssen Eure Majestät eben einen Ihrer Feldmarschalls singen lassen. Nun, jede Arbeit hat ihren Preis. Jede Arbeit ist es wert, auch bezahlt zu werden. Es ist so im weltlichen Leben, wenn ich das mal so umschreiben darf, im Alltagsleben, aber auch im geistlichen Bereich ist es nicht anders. Wir dürfen hier keine Unterschiede machen. Es ist eine Illusion, wenn wir Christen denken, der christliche Dienst ist einfach umsonst. Der Gemeindebau, die Weltmission, Predigende, Lehrende, Pastoren, Seelsorger, sind einfach alle umsonst. Das ist falsches Denken. Und es ist leider verbreitet, auch in Deutschland. Was? So viel für eine Bibel? Das sollte doch umsonst sein. Klar, eine neue, nagelneue MacArthur Studienbibel, eingebunden mit Ledereinband, kostet ja nichts. Da muss ja niemand arbeiten dafür, um sowas zu produzieren. Ein Mann musste 40 Jahre lang die Bibel studieren, um diesen Kommentar zusammenzustellen. Das kostet ja nichts. Ist ja kein Problem. Keiner muss dafür arbeiten. Oder christliche Literatur. Und dann wird meistens zitiert. Ja, wir sind ja ganz fromm alle hier. Matthäus 10, Vers 8. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt es auch. Ja, wobei der Kontext da etwas ganz anderes sagt. Nämlich, da geht es um die Gabe der Heilung, die die Jünger zu dem Zeitpunkt bekommen haben. Es geht nicht darum, dass einfach alles umsonst ist im christlichen Dienst. Der Dienst kostet Geld. Es kostet Geld. Wir sitzen hier in einem Raum, wir haben einen beheizten Raum, wir sitzen auf einigermaßen bequem gepolsterten Stühlen. Kostet Geld. Und es ist nicht ungeistlich, über Geld zu reden, okay? Dafür müssen wir, gerade hier in Europa, Deutschland, auch wir Schweizer, müssen lernen, über Geld zu reden. Das ist kein Tabuthema. Geld ist ein Maßstab für deine Geistlichkeit. So wie du mit Geld umgehst, daran kannst du erkennen, wie geistlich du bist. Wir haben das heute Morgen in der Bibelstunde schon von Sam gehört und ich werde jetzt hier weitermachen. Das ist alles nur die Souveränität Gottes. Das war überhaupt nicht abgesprochen. Wir sind einfach im 1. Korinther Kapitel 9. Das ist der nächste Text, der an der Reihe ist. Also nur nicht, dass jetzt ihr irgendwie denkt, wir haben das jetzt hier abgesprochen, wir wollen jetzt heute hier auf Betteltour gehen und vor allem um viel, viel Geld betteln. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir lernen zu verstehen, dass unser Umgang mit unserem Reichtum, auch mit unserem Geld, mit unseren Ressourcen allgemein auch etwas widerspiegelt von unserem geistlichen Leben. Du kannst deine geistliche Temperatur an dem messen, wo dein Geld hinfließt. Jesus hat das gesagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wir müssen lernen, dass Jesus selber sehr oft über Geld gesprochen hat. Paulus und die Apostel auch. Denk nur an die Geschichte mit dem Schärflein der Witwe zum Beispiel. Oder an die anderen Aussagen, die Jesus gemacht hat, über Reichtum, über den reichen Kornbauer, haben wir heute Morgen auch gehört, in der Bibelstunde. Jesus hat sehr viel zu sagen gehabt zum Thema Geld und hat davor gewarnt, hat aber auch Prinzipien gegeben, wie wir richtig damit umgehen. Und so auch Paulus und die Apostel sprechen über Reichtum und Umgang mit Geld. Nun, in unserem Beispiel heute geht es um etwas Spezifischeres hier. Es geht nicht einfach allgemein um den Umgang mit Reichtum, sondern es geht um die Unterstützung des Mannes Gottes, um die Unterstützung des Dieners Gottes. Hier in Paulus Fall eines Apostels, in unserer heutigen Zeit wäre das ein Pastor, der Mann Gottes, der das Wort Gottes auslegt, der seine Zeit sozusagen freigestellt bekommt, um am Wort und in der Lehre zu dienen, so wie das auch im 1. Timotheus 5 uns gezeigt wird. Wir reden hier von einem vollzeitigen Dienst, sozusagen. Das sagt man heute im der christlichen Jargon, spricht man von vollzeitigem Dienst. Letztlich sind wir alle im vollzeitigen Dienst, egal wo wir arbeiten und egal was wir machen. Ihr wisst, das haben wir auch schon gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Arbeit. Aber einfach nur um des Arguments willen, werde ich das heute jetzt mal machen, diesen Unterschied. Und werde sagen, es gibt weltliche Arbeit, in dem Sinne, dass wir einem normalen, in Anführungsstrichen, Beruf nachgehen in der Welt und unser Geld so verdienen. Und es gibt einen vollzeitigen Dienst, den Mann Gottes, der versorgt wird durch Spenden, weil er vom Evangelium lebt. Und das ist, davon spricht Paulus heute in diesem Textabschnitt. Auch spricht er davon, dass er selber auf dieses Recht verzichtet hat. Das sagt er auch, aber das tat er freiwillig. Er gibt uns aber hier Prinzipien. Nun, warum spricht Paulus das an? Wir müssen verstehen hier, wir müssen uns wieder zurück erinnern, hineinkommen in den Kontext des 1. Korintherbriefs. Ihr könnt schon mal gerne aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 9. Wir müssen uns hineinversetzen, was damals geschah. Weil Paulus ist mitten in einem Argument hier. Er ist mitten in einem flüssigen oder in einem Sprachfluss, sozusagen Gedankenfluss, schon viel mehr. Und er muss hier argumentieren mit den Korinthern. Und er bringt sich selber als Beispiel des Verzichts. Weil er hat jetzt gerade in Kapitel 8 über den Verzicht gesprochen. Wir haben das letzte Woche gesehen. Die Korinther waren aufgeblasen, sie waren stolz, sie waren arrogant. Und sie lebten ihre Freiheiten einfach aus, wie immer sie wollten. Und sie nahmen keine Rücksicht auf das Gewissen schwächerer Geschwister, die schwach waren in ihrem Gewissen. Und sie aßen in aller Öffentlichkeit dieses Götzenopferfleisch, das damals den Götzen geopfert wurde und verkauft wurde auf dem Markt, ohne Rücksicht zu nehmen, ohne in der Liebe zu leben. Und Paulus sagt, verzichtet doch. Sie waren geistlich von der Welt beeinflusst, von weltlicher Philosophie, von stoischer Philosophie. Ach, Umstände können mir nichts anhaben, was in meinem Körper geschieht, hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Eine ungesunde Trennung zwischen Geist und Materie beeinflusste sie. Die Anfänge eines Dualismus, der sich später im ersten Jahrhundert zur voll ausgewachsenen Gnosis entwickeln würde. Eine Philosophie, die die Kirche seither beeinflusst und nie losgelassen hat. Eine ungesunde Trennung zwischen Körper und Geist führt dazu, dass wir ein falsches Bild von Sexualität haben, was er in Kapitel 7 anspricht. Es gibt Probleme überall, sozial. Man zerrt sich gegenseitig vor Gerichte und streitet und ist parteiisch. Der eine verehrt den Paulus, der andere verehrt den Apollos. Vielleicht wegen der Redekunst, das haben wir gesehen in den ersten 4 Kapiteln. Aber vielleicht auch, weil es Unterschiede gab. Der Paulus, der ist doch kein richtiger Philosophe. Der arbeitet ja als Zeltmacher. Der macht Handarbeit. Was soll denn das? Das steht einem solchen großen Philosophen nicht an, sowas zu tun. Apollos ist der geschliffene Redner. Und er wird durch Honorare unterstützt. Das ist richtig. So muss das sein. Wir können uns das richtig vorstellen, wie es da auch Streit gab und Parteiungen. Und Paulus muss hier eingreifen und Klarheit bringen. Muss sagen, das ist meine Entscheidung gewesen. Ich habe bestimmte Gründe gehabt. Das werden wir jetzt heute nicht alles anschauen. Wir werden das nächstes Mal dann in den Versen 15 und weiter geht er dann darauf ein, warum er darauf verzichtet. Aber grundsätzlich sagt er erstmal in Kapitel 9, ich habe darauf verzichtet. Aber grundsätzlich stimmt das, was ihr sagt. Ein Mann Gottes hat tatsächlich das Recht, versorgt zu werden. Aber er bringt das sozusagen als Beispiel. Er sagt, guckt mich an, das ist ein Beispiel des Verzichts hier, was ich euch gebe aus meinem eigenen Leben. Ich habe auch auf Vorrechte verzichtet, um euch zu dienen. Das ist die Absicht und das ist der Grund, warum Paulus jetzt hier plötzlich von sich selbst spricht. Paulus mag das nicht und ich mag das auch nicht. Ich mag auch nicht über mich selbst sprechen, weil ich selber bin nicht wichtig. Es geht hier nicht um mich. Und Paulus später im 2. Korintherbrief sagt, er zwingt mich dazu, so närrisch zu reden, dass ich mich hier jetzt auch aufblähen muss und euch sagen muss, was ich alles leiden musste. Ich wollte das gar nicht. Und so geht es mir manchmal auch, aber das ist einfach so. Paulus muss hier so sprechen, weil die Korinther einfach so stolz und arrogant waren. Er muss sie hier ermahnen. Und deshalb, wie gesagt, in Kapitel 8, Vers 13 sehen wir, dass Paulus sagt, wenn Speise in Anstoß ist für meinen Bruder, dann werde ich lieber Vegetarier. Er übertreibt einfach. Er sagt, dann esse ich auch gar kein Fleisch mehr. Aber es ist besser, ich verzichte, als dass ich jemandem ein Anstoß bin. Und aus demselben Motiv habe ich auf meine Rechte verzichtet, um bezahlt zu werden von euch. Nicht, dass einer von euch denkt, ich bin euch irgendwas schuldig hier. Es gab damals so Gönnerschaften, die dann bestimmte Philosophen anheuerten in der damaligen Kultur. Und das müssen wir verstehen. Das war damals so. Und wenn dieser Gönner dann irgendwas wollte, dann konnte der Einfluss nehmen auf den Philosophen. Der Philosoph würde dann seine Philosophie so ein bisschen ändern und biegen, dass es dem Gönner natürlich zugute kommt. Und Paulus sagt, nee, das will ich nicht. Ich predige hier nicht für Geld. Ich bin hier nicht für Geld hier. Und ich habe freiwillig verzichtet. Und sein Ziel ist es, die Korinther zur Nachahmung seines Beispiels zu bringen. Der ganze Abschnitt hier, Kapitel 9, Kapitel 10 und dann schließlich im Kapitel 11 seht ihr, der Vers 1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi, bei euch heißt es dann auch noch Nachahmer bin, ja, aber das wird impliziert hier. Ich bin ein Nachahmer Christi, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Paulus macht sich selbst zum Beispiel hier. Und er beginnt hier in Kapitel 9, Versen 1 bis 14, sich selbst zu diesem spezifischen Fall zu äußern, zu dieser Streitfrage. Und er bringt aber jetzt Prinzipien, die uns heute, für uns heute hilfreich sind, warum ein Mann Gottes ein Recht hat auf Unterstützung, ein Recht hat, bezahlt zu werden, warum wir Pastoren bezahlen. Und ich weiß, wie kontrovers dieses Thema ist in manchen Gemeinden in Deutschland. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Warum und wieso ist das so und sollte das so sein? Und Paulus sagt, ja, ich habe verzichtet auf dieses Recht. Aber schaut euch mal im Text, wie oft das Wort Recht vorkommt hier. Es ist ein Schlüsselwort. Vers 4, Vers 5, Vers 7. Ich habe das Recht. Ich habe von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Habe ich nicht das Recht? Und so weiter. Es ist ein Schlüsselbegriff hier in diesem Text. Und so kommt es dazu, dass Paulus hier diese Dinge ansprechen muss. Paulus wurde, wie gesagt, wahrscheinlich angegriffen, weil er nicht Unterstützung annahm, was in der damaligen Kultur oft üblich war. Ein großer Philosoph wurde Unterstützung durch Gönner oder durch Stammkunden bekommen. Manche Philosophen bettelten sogar, andere bekamen nur Honorare. Und es gab auch sogar welche, die arbeiten gingen. Es gab verschiedene Positionen, es gab dann Gegner und Befürworter, Gegner des vollzeitigen Dienstes und Befürworter des vollzeitigen Dienstes. Und so kam es wahrscheinlich dann auch wieder zu Parteiungen. Die einen hingen dem Apollos an, der sich bezahlen ließ, die anderen hingen dem Paulus an, der sich nicht bezahlen ließ. Ihr seht schon, wie wichtig es ist zu verstehen, was da überhaupt lief in dieser Kultur und was wahrscheinlich die Streitpunkte gewesen waren, die Gründe überhaupt für diese Spaltungen und diese ganzen Fragen. Und dann auch eben diese Freiheiten, die reinkommen, dass sie dann sagen, ja, wir sind frei, wir können essen, was wir wollen. Und Paulus macht hier so ein bisschen einen Sarkasmus. Er sagt, weißt du, ich habe auch Freiheiten, so wie ihr. Und ich hatte halt die Freiheit zu verzichten. Und ich hatte die Freiheit zu arbeiten als Zeltmacher. Aber jetzt seid ihr die mit dem schwachen Gewissen. Jetzt habt ihr plötzlich ein Problem damit. Was ist denn jetzt los, ihr starken, arroganten Korinther? Was ist los mit euch? Versteht ihr, da ist immer noch viel Sarkasmus drin hier. Paulus sagt, ich habe die Freiheit. Kommt doch wieder das Anfang. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel hier in Vers 1? Und das ist genau die Art und Weise, wie er argumentiert. Und das müssen wir verstehen. Einige von euch nehmen eine gegnerische Position ein, einige eine befürwortende Position. Und ich sage euch jetzt, warum ich die Freiheit hatte, einfach darauf zu verzichten. Weil ich allen alles geworden bin. Das ist Vers 19 bis 23, da werden wir noch darauf eingehen. Paulus geht es hier um den Verzicht im Dienst, um die Disziplin im Dienst. Ich werde allen alles, ich verzichte. Da war ein Liebesmotiv dahinter. Ich wollte nicht, dass das ein Grund wird für euch zu streiten. Warum hat er jetzt verzichtet hier? Was soll das? Was ist das für ein komischer Typ? Das war überhaupt nicht meine Absicht. Er spricht in diesem Text oft das Recht des Mannes Gottes an. Dieses Wort Recht, Exousia, heißt Autorität, Recht, Freiheit, etwas zu tun, selber zu entscheiden. Und das gilt nicht nur für Apostel, und ich werde diesen Text eben heute, wie gesagt, auf Pastoren anwenden. Du denkst jetzt vielleicht, ja, woher nimmst du dir dieses Recht? Hier steht nur Apostel. Und der Punkt ist, der Apostel hat damals die Grundlage gelegt für die Gemeinde. Das sehen wir in Epheser 2,20. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und schließlich haben die Hirtenlehrer dieses Amt weitergeführt. Und das macht Paulus deutlich, auch im 1. Timotheus 5, wo es dann um die Ältesten und Pastoren geht, die am Wort und in der Lehre arbeiten, die man unterstützen soll. Und da werden ähnliche Schriftstellen zitiert, die auch hier verwendet werden, unter anderem das Zitat aus 5. Mose, du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt. Das ist ein Hinweis darauf, dass man selbst einen Ochsen sozusagen essen lässt für seine Arbeit. Und deshalb wende ich das heute an auf vollzeitigen Dienst, auf uns als Diener, als Männer Gottes, die das Wort predigen, die eben Missionare sind und auf Spenden angewiesen sind. Und manchmal einfach zu zeigen, dass das ein biblisches Konzept ist. Dass wir uns das nicht aus den Fingern gesogen haben und gesagt, der Pascal hat jetzt einfach gesagt, ich werde jetzt Missionar bei der Kontaktmission und ich mache mir jetzt hier ein gemütliches Leben, weil da muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Ich kann den ganzen Tag zu Hause sitzen und meinen Orangensaft trinken und meinen Kaffee und werde am Sonntag ein bisschen aufkreuzen, ein bisschen erzählen von der Bibel. So sieht das nicht aus. Und wir werden sehen, Paulus macht es auch deutlich, dass es harte Arbeit ist. Es gibt leider immer noch viele Gemeinden in Deutschland, und ich rede hier nicht von denen, die Pastoren nicht bezahlen können, weil sie kleine Gemeinden sind, sondern die das absichtlich nicht wollen. Die sagen, nee, der soll arbeiten gehen, dieser Faulpelz. Ja? Er kann dann hier nicht die ganzen, was macht denn er die ganze Woche? Aber wir müssen uns überlegen, der Hirte einer Gemeinde hat einen vielfältigen Dienst. Das ist ein 200% Job. Es braucht stundenlange Predigtvorbereitung, 20 bis 30 Stunden manchmal. Und dann geht man den Leuten nach, es gibt Seelsorgegespräche, es gibt Jüngerschaft. Woher soll er denn die Zeit nehmen, sich um die Herde zu kümmern, um Leute anzurufen? Und dieser Text soll uns heute dazu dienen, dieses Konzept des vollzeitigen Pastoren und Prediger zu überdenken und zu schätzen. Ihr denkt jetzt vielleicht, das hat da mit mir nichts zu tun, ich bin ja kein Pastor. Doch, es hat sehr viel mit uns allen zu tun. Verstehen wir das, warum das so wichtig ist und was das für ein großer Segen ist, auch wenn eine Gemeinde einen Mann freistellt, um dem Wort, sich dem Studium des Wortes zu widmen und dem Gebet zu widmen. Und deshalb finden wir in diesem Text heute drei Gründe, den Mann Gottes materiell zu unterstützen. Drei Gründe. Ich lese uns diesen Text vor. 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 1 bis 14. Hier heißt es, bin ich nicht frei, bin ich nicht ein Apostel. Manche drehen das um, das ist eine kleine Textvariante hier, aber die bessere Version ist, bin ich nicht frei, kommt zuerst und dann bin ich nicht ein Apostel. Letztlich macht es keinen großen Unterschied in der Bedeutung. Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere nicht ein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, aber ist diese. Haben wir etwa nicht das Recht, zu essen und zu trinken? Haben wir etwa nicht das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben alleine ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz dies? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir euer Fleischliches ernten, wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig sind, nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen? Dass die, die am Altar dienen, mit dem Altar teilen, also Anteil haben? Oder vom Altar essen, sagen einige Übersetzungen auch. So hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben bis hierher. Nun, wir haben drei Gründe, warum wir den Mann Gottes unterstützen materiell. Der erste Grund ist, wegen der Wichtigkeit seines Amtes. Wegen der Wichtigkeit seines Amtes. In den Versen 1 bis 6. Paulus macht deutlich, dass der Mann Gottes, ob Apostel oder Pastor, Ältester, damals Apostel, heute Pastor, er verdient Bezahlung. Wegen der Wichtigkeit seines Amtes. Es geht hier nicht um die Person, weil das so ein ganz besonders netter Typ ist. Ich hoffe, dass wir alle nett sind. Ja? Aber trotzdem, es geht um das Amt, es geht um die Funktion, die Rolle, die er einnimmt. Er ist der Leuchtturm, er ist der Richtungsgeber, der Kompass der Gemeinde. Er zeigt richtungsmäßig, wo die Gemeinde lehrmäßig hingeht, weil er das Wort Gottes verkündigt. Sei das hier am Sonntagmorgen von der Kanzel oder sei das ganz persönlich bei dir zu Hause im Wohnzimmer, oder bei mir zu Hause, im Büro, wenn du zu mir in der Seelsorge bist. Es ist immer die Verkündigung des Wortes Gottes, immer. Und es gibt immer geistliche Richtungsweisung, immer. Und hier argumentiert er mit theoretischen Fragen. Bin ich nicht frei? Ja, sicher. Ich habe mehr Freiheit als du, sagt er als Apostel. Mehr Erkenntnis. Und hier kommen wir jetzt zurück in den Kontext der Korinther. Wir haben gerade über die Freiheit gesprochen, Kapitel 8. Ich bin frei. Bin ich nicht ein Apostel? Klar bin ich das. Seht ihr, wer bestätigt? Schau mal, meine Identität nicht als Paulus, sondern als das Amt, das ich ausübe. Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Das ist die Voraussetzung, ein echter Apostel zu sein. Man musste Jesus gesehen haben während seiner Lebzeiten. Und ihr wisst, Paulus war eine unzeitige Geburt. Aber er hat Jesus auch gesehen in Damaskus, auf dem Weg nach Damaskus in Apostelgeschichte 9. Seid nicht ihr mein Werk im Herrn. Jetzt geht er noch weiter. Wer hat diese Gemeinde gegründet hier? Wer hat euch das Evangelium gebracht? Wer war das? Das ist sein Amt, seine Funktion. Ich bin doch euer geistlicher Vater. Wir können uns erinnern, davon hat er auch schon gesprochen, am Anfang des Korintherbriefes. Und dann in Vers 2, wenn ich für andere nicht ein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Es mag andere geben, die anzweifeln können, dass ich wirklich ein Apostel bin. Wir werden noch sehen, im 2. Korintherbrief wird es noch deutlicher werden, dass es tatsächlich einige gab, die ihn eben wirklich angezweifelt haben. Wahrscheinlich unter anderem, weil er eben keine Bezahlung entgegennahm, wie große Philosophen das in der damaligen Zeit tun würden. Aber nicht ihr, ihr kennt mich doch, sagt er. Ihr habt den Beweis, das Siegel, ihr seid es, ihr selbst seid das Siegel. Ein Siegel war damals ein Zeichen der Autorität und Echtheit. Es garantierte Herkunft und Qualität. Zum Beispiel eines Briefes. Schaut euch an. Ihr seid zum Glauben gekommen durch diesen Dienst, den Gott durch mich getan hat. Und das macht er auch deutlich in den ersten Kapiteln, in Kapitel 3 zum Beispiel. Wir sind eure Diener, sagt er. Schaut euch an, ihr seid der Beweis. Aber wenn ihr noch eine Verteidigung wollt, und jetzt wird er sehr sarkastisch hier, meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Wenn es dann unbedingt sein muss, und ihr seht, wie Paulus das eigentlich zuwider ist hier, wenn es unbedingt sein muss, dass ich mich jetzt wieder selber verteidigen und rechtfertigen muss. Wenn ihr denkt, nur weil ich kein Geld nahm und arbeitete und keine Frau habe, so wie die anderen Brüder und Apostel, die im vollzeitigen Dienst stehen, irgendwie komisch bin deswegen, und dann liegt ihr falsch. In Versen 4 und 5 sagt er das, haben wir nicht etwa das Recht zu essen und zu trinken? Das ist sarkastisch. Haben wir nicht etwa das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie auch die übrigen Apostel, die Brüder des Herrn und Kephas? Kephas hier ist ein anderer Name für Petrus. Wir wissen, es gab ja auch eine Petrus-Partei in Korinth. Deshalb bringt er ihn wahrscheinlich hier auch als Beispiel. Aber auch die Brüder des Herrn, wohl die Halbbrüder Jesu, Jakobus, Judas, vielleicht auch Joses und Simon in Matthäus 13, 55, die sich später bekehrten und wohl auch anerkannt waren und arbeiteten. Und sie waren auch alle verheiratet, ist das nicht interessant? Sogar Petrus, von wegen erster Papst und Zölibat und solche Geschichten hier. Ne? Petrus war verheiratet, er hatte eine Frau und er nahm sie mit auf seine Dienstreisen. Er ließ sie nicht einfach zu Hause sitzen, ist auch interessant. Die haben ihre Familien mitgenommen. Da gab es Reisekosten, die mussten gedeckt werden. Und das wurde bezahlt. Auch zeigt es gut auf, dass es noch andere Missionsehepaare gab, zum Beispiel auch Priscilla und Aquila, die im Team arbeiteten, als Ehepaar, im Dienst waren, Gemeinden gründeten, evangelisierten. Paulus dagegen war anders. Er ist allein, hat keine Frau, lässt sich nicht bezahlen. Er ist irgendwie komisch. Nur weil er anders ist, ist er komisch. Und deshalb fügt er hier sarkastisch hinzu in Vers 6, oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Natürlich nicht. Das sind einfach alles rhetorische Fragen. Die Antwort ist schon klar, auf der Hand. Barnabas lebte wohl auch nach diesem Prinzip, lebte auf eigene Faust, in Eigenversorgung. Heute nennt man das ja auch Zeltmacher-Mission. Ja, Zeltmacher, eben auch von Paulus, er arbeitete selber. Aber das war seine eigene Entscheidung. Wir hätten doch das Recht, nicht zu arbeiten. Es ist sarkastisch hier. Und ihr Korinther denkt immer noch, ein großer Philosoph dürfe das nicht tun. Aber ich bin frei. Ich habe die Freiheit, darauf zu verzichten. Genauso wie ihr teilweise die Freiheiten habt, auf euer Opferfleisch zu essen, habe ich die Freiheit, nicht zu arbeiten. Also verurteilt mich jetzt bitte hier auch nicht. Der Punkt ist hier relativ simpel. Der Mann Gottes soll versorgt werden, weil er ein Mann Gottes ist. Alleine deswegen. Wie gesagt, Paulus sagt dann, ich habe darauf verzichtet. Aber es heißt hier ganz klar, dass wir den Mann Gottes versorgen sollen. Er ist doppelter Ehre wert, heißt es in 1. Timotheus 5,17. Und das ist wichtig. Es geht um seine Rolle als Hirte, seine Rolle als Leuchtturm, als Kompass der Gemeinde. Das ist der erste Grund. Es gibt aber auch noch einen zweiten. Der erste ist, warum sollen wir einen Mann Gottes versorgen? Wegen der Wichtigkeit seines Amtes. Zweitens, wegen dem Wert seiner Arbeit. Wegen dem Wert seiner Arbeit. Hier heißt es in den Versen 7 bis 10. Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Paulus fährt fort hier mit rhetorischen Fragen. Oder wer weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Keiner würde das tun. Die Antwort liegt auf der Hand. Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz Gottes oder das Gesetz dies? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran teilzuhaben. Die Schlachter sagt hier, dass er an seiner Hoffnung Anteil bekommt, aber es ist besser hier zu übersetzen, einfach daran teilzuhaben. Es geht hier um die Ernte, um den Ertrag, an dem er teilhat. Und das macht auch am meisten Sinn im Kontext. Wie wir schon gesehen haben, bei der Sängerin, bei der Sopransängerin, im 18. Jahrhundert, die vor der Zarin singen sollte, Arbeit hat einen Wert. Arbeit hat einen Wert. 5.000 Dukaten waren es in dem Fall. Mehr als ein Feldmarschall verdienen würde. Aber das ist das Prinzip hier. Arbeit hat einen Wert, verdient Lohn. Das ist ein Prinzip. Ganz normales Prinzip aus dem Alltag. Und deshalb bringt Paulus hier genau diese Beispiele aus dem Alltag, der damaligen Zeit. Es gab römische Soldaten. Wir sind hier, wir, nicht hier jetzt heute, aber wir sind hier im Korintherbrief, sind wir im Römischen Reich. Es gab überall römische Soldaten. Kein Soldat wird tagsüber Krieg führen und kämpfen und sein Leben einsetzen und nachts dann als Taxifahrer sein Geld verdienen, um sich Waffen kaufen zu können und Uniform und Rüstung. Nein, der wird bezahlt dafür, dass er ein Soldat ist. Das ist doch logisch. Kein Weinbauer pflanzt einen Weinberg und lebt nicht von dessen Ertrag. Er verkauft den Wein und er trinkt dazwischen mal selber ein Gläschen Wein oder isst von den Trauben. Ist doch logisch. Gesunder Menschenverstand hier eigentlich, was Paulus macht in seiner Argumentation. Genauso der Hirte. Er lebt von den Erträgen seiner Herde, von Milch, von Käse. Er verkauft den Käse oder isst ihn selber. Ich esse ihn lieber selber. Nee, das ist... Aber es gibt keinen, der das nicht tut, das gibt es nicht. Und genauso gibt es keinen Pastoren, keinen Mann Gottes, der nebenbei noch einer Arbeit nachgehen muss. Seht ihr das? Sollte nicht so sein. sollte nicht so sein. Weil die Gemeinde nicht bezahlen will. Das ist unmöglich. Das ist ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Jede Arbeit hat ihren Wert. Das ist der Punkt hier. Paulus geht aber noch weiter und sagt, nein. Aber rede ich denn hier nur von der menschlichen Erfahrung? Oh nein. Das Gesetz, Mose sagt dasselbe. Die Bibel, hier auch schon im Neuen Testament, obwohl er selber ja auch dabei war, Bibel zu schreiben, argumentiert er nochmal mit der Bibel, um noch eins obendrauf zu hauen auf sein Argument. Vers 8. Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz? Vers 9a, denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Toll, jetzt werden wir Pastoren auch noch mit Ochsen verglichen. Naja gut. Aber der Punkt hier ist, und er zitiert 5. Mose 25, Vers 4, und er zitiert diesen Vers genau im richtigen Kontext. Es ist ein Kontext geschrieben, in dem es genau um diese Dinge geht hier. Zum Beispiel um Rückgabe des Pfandes an die Armen, also Rückvergütung. Bezahlung eines Tagelöhners in Kapitel 24, Vers 14 bis 15 im 5. Buch Mose. Also der Kontext spricht von Entlöhnung von Arbeitern da. Paulus verwendet das nicht allegorisch, diese Textstelle hier, wie das manche Gelehrte irgendwie denken, sondern der Ochse hier ist ein Bild. Paulus kannte den Kontext dieses Verses. Die Ochsen wurden damals benutzt, um einen Dreschschlitten über das Korn zu ziehen und dann die Spreu zu trennen vom Korn. Und dem Ochsen sollte man nicht das Maul verbinden, weil seine Arbeit auch einen Wert hat, sollte man ihn sozusagen zwischendurch mal einen Happen essen lassen, dass er Energie hat, um weiterzuarbeiten, um weiterzumachen. Sondern zwischendurch wieder einen Mund voll Korn essen, als Belohnung für seine harte Arbeit. Also, wie das zum Beispiel bei mir auch der Fall war, als ich Taxifahrer war und immer wieder Trinkgeld bekam, damit ich mir Kaffee kaufen kann, damit ich nicht einschlafe und der Taxi halte. Es geht einfach darum, Energie zu haben, weiterzumachen. Ja? Und Paulus macht hier das Argument vom Kleineren zum Größeren. Er sagt, guckt, von dem Niedrigen, vom Tier, zum höheren Wesen, zum Mensch. Ist etwa Gott um die Ochsen besorgt? Und das ist, und keine Angst, Gott sorgt sich auch um die Tiere. Also die Tierschützer unter uns dürfen aufatmen. Er gibt den Raben zu essen, heißt es in Hiob 38, 41. Er gibt den Tieren das Essen, Psalm 147. Aber darum geht es hier nicht. Das Gesetz wurde geschrieben um unsere Belehrung willen. Das will Paulus hier deutlich machen. Selbst wenn es wirklich um die Ochsen ging und denen das auch zu geben, was sie brauchen, ist es letztlich immer noch ein Hinweis darauf, wenn du das schon selbst mit den Ochsen tust, dann soll das doch sicherlich auch mit den Menschen geschehen, die ja in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Eben vom Kleineren zum Größeren wird hier argumentiert. Im Gegenteil, wenn Gott sich schon um die Tiere kümmert, wie viel mehr sollten wir uns um die Menschen kümmern? Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen, heißt es hier in Vers 10. Klar, sicher, die Antwort liegt wieder auf der Hand. Es ist wieder eine rhetorische Frage. Natürlich spricht er unseretwegen. Es ist alles zu unserer Belehrung geschrieben worden, was zuvor geschrieben wurde im Alten Testament, Römer 15, Vers 4. Nicht nur für die Ochsen. Weiter heißt es in Vers 10, denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll. Hier spricht er jetzt von Menschen, nicht von Ochsen. Er soll daran teilhaben, an seiner Ernte. Wieder dasselbe Prinzip. Es geht darum, Arbeit hat einen Wert und sie soll entlöhnt werden. Du sollst essen können, wenn du arbeitest. Im 2. Thessalonicher 3 sagt er das Umgekehrte. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Arbeit ist ihres Lohnes wert. Und so auch der Mann Gottes, die Arbeit des Pastoren erst recht. Wie gesagt, manche Leute denken, wir als Pastoren, wir kreuzen am Sonntagmorgen auf, halten hier unsere Rede, unsere Arbeitszeit geht von 10:30 bis 12:00 oder von 11 bis 12:00, je nachdem, wie lange ich predige. Und das war's. Ja, und unter der Woche, ja, mal zwischendurch ein Telefonat, ein bisschen Bibel lesen. Ja, so ist es nicht. Ich denke manchmal, das ist halt einfach, weil Leute keinen Einblick haben, was alles in einer Gemeinde geschieht, wie viele Probleme es gibt. Wir sind jetzt mittlerweile 120 Leute ungefähr im Gottesdienst hier jeden Sonntag. Wir sind 100 Leute, das ist nicht viel eigentlich. Wenn Sie überlegen, in der Apostelgeschichte gab es 3000. Aber wir haben 100 Leute, das heißt, wir haben 100 Sünder. Das heißt, wir haben 100 potenzielle Problemherde hier Es ist einfach so. Wir müssen das eingestehen. Wir sind ein Krankenhaus. Wir sind alle Patienten hier. Wir kämpfen alle mit unserer Sünde. Wir sind unvollkommene Werkzeuge, die anderen unvollkommenen Werkzeugen helfen, Christus ähnlicher zu werden. Auch ich gehöre da dazu. Ich bin auch genauso unvollkommen. Ich bin genauso ein zerbrechliches Gefäß. Und der Herr hat mir diesen Dienst einfach nur gegeben. Das ist einfach ein Geschenk. Das ist ein Privileg. Aber das hat nichts mit mir in dem Sinne zu tun. Das ist Gottes Gnade. Aber was ist mit den Stunden des intensiven Studiums des Wortes, die stundenlange Ringen im Gebet, die Besuche, die Seelsorgegespräche, die Telefonate, die Jüngerschaft im Einzelnen, Administratives und. Es ist ein Job, okay? Es ist ein Job. Ich weiß, ich predige hier zum Chor, ich glaube das alles. Ich sage das auch über den Livestream. Ich weiß, es geht auch ins Internet, weil es gibt so viele Menschen da draußen, liebe Brüder und Schwestern, die das einfach verstehen müssen. Weil ich glaube, dass unsere Gemeinden in Deutschland teilweise so schwach sind, weil ihre Pastoren nicht richtig bezahlt werden. Weil diese Männer keine Zeit haben, Gottes Wort zu studieren. Weil sie keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Weil sie Banker sein müssen oder sonst irgendwas. Und das ist traurig, das ist ein Armutszeugnis. Und das ist ungehorsam. Und deshalb sage ich das. Weil mich das traurig macht, weil ich das schon gesehen habe, ich habe das erlebt, selber gesehen in Gemeinden und sehe es immer wieder. Und höre es auch, wie es Hirten gibt, die versuchen, ihre Herde zu hüten und sie müssen 100% arbeiten, haben Familien und 5 Kinder und müssen ihre Predigten, ein Samstagabend-Special machen, um sich irgendwie noch irgendwie vorzubereiten für nächsten Sonntag. Das darf nicht sein. Und dann wundern wir uns, wenn wir geistlich nicht wachsen, keine Nahrung kriegen am Sonntag und die Predigt miserabel war. Ja, dieser Pastor, es war so langweilig, wird gemeckert, aber bezahlt wird er nicht. Das ist so schade. Es hat einen Wert, diese Arbeit hat einen Wert. Sie ist sehr wichtig für die Gemeinde und sie wird uns letztlich allen zum Segen dienen. Letztlich dient uns doch das alles zum Guten, wenn wir hier Gottes Wort ausgelegt bekommen. Das ist wie ein Essen, das dir serviert wird jeden Sonntag. Und jedes Mal, wenn du mit vielleicht am Freitagabend jemanden lehren hörst oder auch am Mittwochabend, einfach die Wichtigkeit, diese Dinge zu verstehen, ist eine Arbeit, die Wert hat. Also wir entlöhnen, wir bezahlen den Mann Gottes wegen seinem Amt, der Wichtigkeit seines Amtes, wegen dem Wert seiner Arbeit und drittens, wegen der Erhabenheit seines Dienstes. Erhabenheit seines Dienstes. Verse 11 bis 14. Ihr seht schon, wie Paulus jetzt hier weiterfährt. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir euer Fleischliches ernten? Wieder eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig sind, nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Wisst ihr nicht, dass die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen, dass die am Altar dienen, mit dem Altar teilen? So hat auch der Herr für die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben. Seht ihr, das ist so spannend. Paulus geht es eigentlich hier nicht um das Recht des Mannes Gottes auf Unterstützung. Das ist für ihn völlig selbstverständlich. Er sagt, nee, wir haben auf dieses Recht verzichtet, aber für uns hier ist es wichtig, uns erstmal damit zu beschäftigen, dass der Mann Gottes eben ein Recht auf Unterstützung hat, weil das bei uns in unseren Gemeinden hier in Deutschland und auch sonst an gewissen Orten auf dieser Welt ein Problem ist. Und dann werden wir noch sehen, warum er denn verzichtet hat. Der Dienst des Mannes Gottes verdient deshalb auch Entlöhnung, nicht nur weil die Arbeit einen Wert hat, es ist nicht einfach nur bloß, nicht einfach nur ein Job, sondern das ist eine Berufung, das ist ein heiliger, ein erhabener Dienst, ein volltreffliches Amt, ein vortreffliches Amt, eine gute Tätigkeit, sagt Paulus in 1. Timotheus 3. Etwas sehr, sehr Gutes. Und es ist ein Umgang mit heiligen Dingen. Er vergleicht das hier mit der alttestamentlichen Priesterschaft, wenn euch das auffällt. Er sagt zunächst hier in Vers 11, wenn wir euch das Geistliche gesägt haben, so ist es etwas Großes, wenn wir euch Fleischliches ernten von euch. Er macht jetzt diesen Vergleich hier, ihr seid ja die Herde, Ist es, wenn wir euch füttern mit geistlicher Nahrung, ist es denn zu viel verlangt, dass wir von euch die Milch und den Käse, eure Unterstützung bekommen, sozusagen? Den Ertrag oder die Wolle bei Schafen. Ist das denn zu viel verlangt? Auf keinen Fall. Wenn man Menschen für materielle Dinge entlöhnt, wie viel mehr sollte man geistliche Dienste noch viel höher entlöhnen? Es ist wieder ein Argument vom Kleineren zum Größeren, vom Niedrigeren zum Höheren. Erhabenheit. Gerade hat Paulus noch vom Dreschen und Pflügen gesprochen. Wenn schon diese Leute Ertrag haben sollen in ihrer Arbeit, wie viel mehr, die das Geistliche sehen und das Evangelium verkündigen. Und dann bringt er die Beispiele der anderen wieder ins Spiel. Wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig sind, nicht viel mehr wir. Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Wie ich schon erklärt habe, Paulus wollte kein Hindernis sein für das Evangelium und deshalb hat er auf dieses Recht verzichtet, weil er dachte, es gibt hier Befürworter und Gegner dieser Position, dass man Philosophen, die herumwandern, eben unterstützen sollte. Es gibt sogar herumwandernde Irrlehrer und Philosophen, die wirklich nur auf Geld aus sind. Und ich möchte nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Und deshalb habe ich verzichtet. Und jetzt dreht ihr mir einen Strick daraus, dass ich verzichtet habe. Wir hätten doch das Recht gehabt, von euch auch Unterstützung zu bekommen. Wie auch die anderen, Apollos, Kephas oder Petrus. Aber ich wollte kein Hindernis sein. Hier seht ihr schon die Motivation des Paulus, über die wir uns nächstes Mal dann wieder noch mehr darüber Gedanken machen werden, warum und wie das aussieht, was sein Motiv war. Sein Motiv war letztlich das Evangelium. Er wollte das Evangelium des Christus nicht behindern, auf keinen Fall. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten, um einfach nicht im Weg zu stehen, dass das Evangelium weitergetragen wird. Er wollte das gleiche Zeugnis sein wie in Thessalonich, 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 8, wo er sagt, wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Paulus wollte dieses Zeugnis sein. Und Paulus drang hier in Gebiete vor, in heidnische Gebiete, wo es verschiedene Ansichten gab. In der jüdischen Kultur war es eher klar, dass ein Mann Gottes bezahlt würde, eben ein Petrus, die vor allem unter Juden arbeiteten, aber bei Paulus war es anders. Und dann bringt er ein weiteres Beispiel für diese Erhabenheit des Dienstes in Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen, dass die am Altar dienen, mit dem Altar teilen, der Dienst der Leviten und der Priester war ein erhabener Dienst und sie bekommen Anteile an den Opfergaben. Sie wurden versorgt. Die Leviten hatten auch keinen eigenen Erbteil in Israel, sondern sie sollten von den Abgaben, von den Zehnten leben, die Israeliten abgeben würden für sie. Und hier ist das Prinzip des Zehnten. Ja, ich weiß, kommen wieder welche, ja, der Zehnte, das ist alttestamentlich, klar, weiß ich auch. Aber es ist trotzdem das Prinzip, das Paulus hier verwendet. Er sagt, genauso wie das im Alten Testament war, soll das auch bei uns in der Gemeinde sein. Das ist interessant. Die Priester, in 5. Mose 18, 1 heißt es, die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi, sollen kein Teil noch Erbe haben mit Israel. Sie sollen die Feueropfer des Herrn essen und was ihm zusteht. Und die Priester im Alten Testament waren auch die Gesetzeslehrer. Sie waren diejenigen, die Anlaufstelle, wenn du Fragen hattest über das Gesetz. Und dafür wurden sie bezahlt, durch die Abgaben, durch die Zehnten und durch die Opfer. Malachi 2, Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Das ist der Grund, warum wir ihn bezahlen. Und jetzt nicht nur mal im Alten Testament, sondern auch Jesus selbst im Neuen Testament hat das so angeordnet, das ist Vers 14, hier zurück in 1. Korinther 9. So hat auch in derselben Weise, so wie die alttestamentlichen Priester verfolgt wurden, achtet euch hier auf den Kontext. So, genau so hat auch Gott, oder hat auch der Herr, für die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben. Als Jesus seine Jünger aussandte, lehrte ihn dasselbe Prinzip, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, Lukas 10, Vers 7. Sie sollen zwar nichts mitnehmen, aber sie sollen eben das Recht des Mannes Gottes ausleben auf Versorgung. Dieselbe Schriftstelle wird, wie wir sehen, auch in 1. Timotheus 5 zusammen mit der Stelle aus 5. Mose 25, Vers 4 zitiert. Du sollst dem Ochsen den Mund nicht verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert, und da wird es genau auf den Ältesten der Gemeinde bezogen. 1. Timotheus 5. Der Dienst des Ältesten und Pastoren ist ein erhabener Dienst. Er ist ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. So bezeichnet sich Paulus in 1. Korinther 4,1. Und das ist genau das, was wir auch tun. Wir modifizieren hier nichts, wir verändern hier nichts. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu nehmen und es so weiterzugeben, 1:1. Eben deshalb bezeichnet sich Paulus weiter vorne im Kapitel 3 als Diener, als Diakonos, als Kellner, der das Essen serviert. Ja, ein Kellner, der geht nicht in die Küche und holt das Essen ab in der Küche. Entschuldigung, die Küche ist ja da drüben. Der holt die Küche, also holt das Essen in der Küche und dann ja, noch ein bisschen Salz drauf, ein bisschen verändern und dann bringe ich es zum Tisch. Nein, der Meisterkoch würde ihn rausschmeißen, einen solchen Kellner. Ich hole das Essen vom Meister und bringe es genauso 1:1 zum Tisch. Und genau das ist meine Aufgabe. Gott, gib mir sein Wort und ich bringe es 1:1 hierher zum Tisch zu euch und serviere es euch. Ich bin ein Kellner, ein Diener. Und dieser Diener muss bezahlt werden für seine Arbeit. Wie jeder andere auch, der in eine Arbeit tut. Und das ist die Idee hier. Aber das ist ein erhabener Dienst. Das ist eine erhabene, nicht ich bin nicht erhaben, das hat nichts mit mir zu tun, sondern es ist einfach wiederum die Funktion, das Amt. Und dafür sollten wir mehr Respekt und Wertschätzung haben. Es geht hier um heilige Dinge, es geht um wichtige Dinge, sie sind es wert. Es ist eine erhabene Sache, eine wichtige Sache. Also ein Pastor sollte materiell von seiner Gemeinde versorgt werden, wegen der Wichtigkeit seines Amtes, wegen dem Wert seiner Arbeit und auch wegen der Erhabenheit seines Dienstes. Dieses Amt, und das ist wirklich mein Anliegen jetzt hier. Paulus, wie gesagt, es war nicht Paulus' Anliegen in erster Linie. Sein Anliegen war vielmehr dann, darauf einzugehen, warum er verzichtete. Ja, in Vers 12. Und das werden wir in Vers 15 und weiter noch sehen. Aber interessant ist, Paulus setzt hier Dinge voraus, die, wie ich denke, für uns heute nicht mehr so vorausgesetzt sind in vielen Gemeinden. Und deshalb ist es wichtig, erstmal da zu pausieren, erstmal hier eine Pause zu machen und nachzudenken. Haben wir das verstanden? Haben wir verstanden, was das Amt eines solchen Dieners ist, eines solchen Mannes Gottes? Haben wir das verstanden? Schätzen wir das richtig ein? Verstehen wir das? Es ist eine Verantwortung, die uns aufliegt als Gemeinden. Und die Frage ist natürlich jetzt, okay, das ist alles gut und richtig, aber was kann ich als Gemeindeglied tun? Was kann ich tun? Und ich möchte euch drei Fragen stellen, einfach zur Selbstprüfung hier, als Anwendung dieser Textstelle. Drei Fragen zur Selbstprüfung, die ihr mitnehmen könnt, über die ihr nachdenken dürft und euch selber vor dem Herrn prüfen könnt. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist: Respektiere ich die Wichtigkeit seiner Rolle des Pastoren? Die Rolle der Pastoren ist entscheidend für die Gemeinde. Wie gesagt, sie sind der Kompass, die Richtungsweisung, das Steuerruder, geistlich gesehen. Du kannst es zum Beispiel daran sehen, wie du am Sonntagmorgen aufpasst, wie aufmerksam du bist, wenn das Wort ausgelegt wird von deinem Pastor. Ob du dir auch Notizen machst und richtig konzentriert dabei bist. Ob du dir konkret überlegst, wie du die Dinge, die du gelernt hast, wirklich umsetzen kannst. Ob du wirklich mitmachst, aktiv zuhörst, wie du dich vielleicht auch unterordnest. Wenn die Pastoren etwas entscheiden, was dir nicht gefällt, so dich trotzdem unterordnest. Und wie gesagt, es geht hier nicht um mich oder um meine Person oder um Dieter. Es geht hier um die Frage, wie wir dieses Amt einschätzen. Wie wir uns verhalten als Gläubige, die wir gehorsam sein wollen dem Wort Gottes gegenüber. Gott hat diese Diener eingesetzt. Das war nicht meine Entscheidung, das war Gottes Entscheidung. Er hat mich eingesetzt. Er kann mich auch wieder absetzen, wenn er denkt, es ist Zeit. So ist das nun mal. Respektiere ich Gott, der hinter diesem Mann steht in dem Moment, ist die Frage. Erstens. Zweitens. Zweite Frage. Schätze ich den Wert ihres Dienstes richtig ein? Das ist der zweite Punkt. Schätze ich den Wert ihres Dienstes richtig ein? Ihre Arbeit ist harte Arbeit. Sie hat einen Wert. Eben wie der Bauer und der Gärtner oder der Ochse. Ja, essen dürfen, Energie brauchen, um weiterzumachen. So ist es auch beim Pastoren. Und hier geht es um die alte Frage: Wie viel Geld sieht die Gemeinde von dir spenden? Klar, es ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Und Gott hat fröhliche Geber lieb. Aber prüfe dich trotzdem. Wenn manchmal am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich gute Verwalter sind. Ich empfehle euch, diese Predigt von heute Morgen von Sam zu hören. Ich werde jetzt nicht das alles nochmal wiederholen hier. Sehr, sehr gute, wichtige Gedanken. Hört euch das an, die ihr nicht da wart. Aber das ist das, was wir uns die Frage stellen. Wie verwende ich mein Geld? Vor allem in erster Linie für meinen eigenen Luxus, für mein eigenes Wohlbefinden? Oder sieht auch das Reich Gottes, die Förderung des Evangeliums etwas davon? Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde, Malachi 3, Vers 10. Wie gesagt, wir geben den Zehnten nicht mehr heute so, ihr müsst nicht jetzt ausrechnen, nicht mehr genau 10%, aber auf die andere Seite wendet Paulus hier dieses Prinzip doch an auf uns. Er sagt, genauso wie die Priester und Leviten versorgt wurden im Alten Testament, genauso sollte doch der Mann Gottes, der das Evangelium predigt, genauso versorgt werden. Und wir haben heute keinen Zehnten mehr, kein Gesetz. Das waren damals wie Staatsabgaben, das müssen wir verstehen. Es gab übrigens 13. Das waren insgesamt irgendwie 23% oder 25%, also nicht 10% ist der Wert eigentlich, wenn wir wirklich ganz biblisch sein wollen. Ja, ein Zehnte wurde alle 3 Jahre verrichtet, die anderen jedes Jahr, soweit ich weiß. Auf jeden Fall waren diese Abgaben da, um diese Priester, ihre Arbeit zu unterstützen, weil die Arbeit Lohn verdiente. Wir als Christen, wir geben nicht mehr den Zehnten. Wir brauchen kein Gesetz mehr. Wir sind frei. Wir haben die Freiheit, viel mehr zu geben. Das ist der Punkt. Das ist das richtige Denken. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen gaben sie freiwillig, sagt, heißt es in 2. Korinther 8, Vers 3 über die Gemeinde in Mazedonien. Wow. Sehr überführend. Sehr überführend. Es ist ein Vorrecht zu geben. Wir sollten uns darum reißen zu geben. Und das beinhaltet auch unsere Häuser zu öffnen oder andere teilzuhaben. Es geht hier nicht nur ums Geld, okay? Es geht nicht nur um eure Spenden, die ihr jeden Monat überweist, über den Dauerauftrag. Aber auch darum geht es. Ja, wir haben hier laufende Kosten. Wir haben die Miete jetzt gerade wieder erhöht für unsere Geschwister hier, für die Russlanddeutschen, die alles hier machen für uns. Die putzen für uns, die reinigen für uns, das machen die alle für uns. Das ist wie im Hotel hier. Und ich finde, läppische 1.700 Euro sind einfach nicht zu viel verlangt. Und dann kommen die Gehälter der Pastoren dazu, dann kommen Materialien dazu. Wir haben Ausgaben. Und das ist einfach so. Der christliche Dienst kostet Geld. Und wir brauchen theoretisch 200 bis 300 Euro von jedem. Nicht nur 70. Ja, ich nenne hier Zahlen. Das ist okay. Wir wollen jetzt mal drüber reden ein bisschen hier. Wir müssen direkt sein. Und ein bisschen echt sein. Und nicht immer so heucheln und ja, das Geld. Ja, genau das gleiche mit der Sexualität. Ja, da reden wir nicht drüber. Schön fromm, das bringt uns nichts. Lasst uns ehrlich sein. Lasst uns nach Hause gehen und sagen, okay, wie sieht es bei mir aus? Wie viel Geld könnte ich noch hier kürzen, damit ich hier mehr Geld habe, um zu geben? Oder vielleicht noch einen Missionar zu unterstützen. Oder irgendwas, Patenkind, keine Ahnung, freigebig sein. Das ist richtig, so zu denken. Und wir werden dann merken, das sind noch viele Götzen in meinem Herzen. Ich hänge hier an Dingen. Und boah, das ist gut, das ist gesund für uns. Das ist wichtig. Es ist ein Vorrecht. Also erkenne ich den Wert, erkenne ich, respektiere ich die Wichtigkeit der Rollen. Drittens, die dritte Frage, die du dir stellen darfst, erkenne ich die Erhabenheit ihres Dienstes. Wie gesagt, ich betone das, es geht hier nicht um mich, wie Paulus. Paulus nervt sich auch, wenn er das so sagen muss. Es hört sich so eigennützig an. Ja, das ist mein erhabener Dienst. Nee, es geht nicht darum. Mir geht es allgemein, und ihr werdet schon sehen, die Erhabenheit dieses Dienstes ist wichtig, die Ehrfurcht. Genau wie die Priester im Alten Testament, sie gingen mit heiligen Dingen um. Sie dienten an einem heiligen Altar. Alles war heilig. Alles war ganz besonders. Sie mussten besondere Kleidung tragen. Alles war ganz genau festgelegt. Lest mal das dritte Buch Mose. Und das dritte Buch Mose lehrt uns so viel über die Heiligkeit Gottes. Und das dritte Buch Mose ist ein Buch, das so wenig gelesen wird von uns Christen. Und deshalb haben wir so wenig Ahnung von der Heiligkeit Gottes, wie ernst Gott es nimmt. Mit jeder kleinsten Kleinigkeit. Und dann kommen die Söhne der Priester und kommen, Nadab und Abihu, die Geschichte in 3. Mose 10. Sie bringen dieses fremde Feuer vor den Herrn und wusch, und weg sind sie. Tot, verbrannt. Wir nehmen das einfach manchmal nicht ernst genug. Im Neuen Testament gibt es auch Beispiele. Hananias und Sapphira. Was war der Grund, warum sie betrügen wollten? Geld! Grundstück verkauft. Und ja, wir wollen, ja, wir geben alles. War aber nur die Hälfte eigentlich. Boom, tot. Gottes Heiligkeit. Und manchmal denke ich, die heutigen Pastoren machen sich zu Trotteln, Kumpels, Entertainer, Clowns, Showman. Ja, das ist doch kein Pastor, das ist ein Clown, ein Unterhalter. Das ist doch gar nicht seine Aufgabe, die Leute zu unterhalten. Es ist seine Aufgabe, das Wort Gottes auszulegen, Vers für Vers, Buch für Buch. Und dann jede Woche immer wieder sich hinzusetzen und weiter zu studieren, wie der Ochse, der das Korn drischt. Das ist ein wahrer Hirte. Aber wir müssen die Erhabenheit dieses Amtes verstehen, die Tätigkeit. Ein Pastor ist kein Unterhalter, kein Showman, kein Entertainer, kein Babysitter. Er ist ein Herold, ein Verkündiger. Jemand, der kommt und eine Botschaft verkündigt mit Autorität. Und manchmal die heutigen Prediger, ja, man darf ja heute nichts mehr sagen, man muss immer aufpassen und alles muss irgendwie, ja, es gibt da noch sowas wie Sünde in der Bibel, wisst ihr? Nein, es ist Sünde und ihr müsst Buße tun. Wir müssen Klartext reden und wir müssen das mit Leidenschaft tun und nicht so. Und das ist die heutige Zeit. Man darf niemandem mehr was direkt sagen. Man darf niemandem mehr so ein bisschen auf den Zetern sagen, hey, weißt du was in deinem Leben? Oh, hör bloß auf, das war jetzt lieblos. Nee, das darfst du nicht. Nicht tolerant. Und dabei ist es zu deinem eigenen Segen. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Der Pastor ist ein Seelsorger, ein Trainer, ein Mentor, ein Hirte, eine Anlaufstelle für Nöte. Wir müssen lesen, studieren und da sein für die Leute. Das ist wichtig, das ist viel, viel, viel Arbeit. Und das ist ein erhabener Dienst und wir machen das sehr, sehr gerne. Versteht mich nicht falsch, ich will das nicht als ein Gejammer sagen hier. Ich liebe diesen Dienst, ich möchte nichts anderes tun. Aber als Gemeinde, und ich rede hier allgemein als Gemeinde Jesu Christi, vor allem hier auch in Deutschland, müssen wir wieder lernen, dieses Amt, diese Erhabenheit dieses Amtes zu verstehen. Und letztlich den Segen, der dadurch kommt auf eine Gemeinde. Wenn ein Pastor Zeit hat, um sich wirklich dem Wort und der Lehre zu widmen. Nimm einen Mann, der den Charakter hat. Gib ihm eine Bibel und lass ihn auf die Kanzel steigen. Und er wird sich selber in Brand stecken für den Herrn. Und du wirst eine lebendige Gemeinde bekommen. Aber stattdessen müssen viele Prediger in diesem Land sich abgeben, mit Zens umdrehen und wie kommen wir über die Runden und jetzt muss ich hier arbeiten gehen und hier was machen, anstatt dass sie sich dem widmen können, was letztlich der Gemeinde ein großer Segen wäre. Deshalb heißt es in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, sie wachen über eure Seelen, sie beten für euch, sie kämpfen, sie ringen für euch, sie studieren das Wort, sie ringen mit Gott, ja, und versuchen den Text zu verstehen und sie versuchen zu denken, was wäre hilfreich, was würde helfen, wie kann ich die Gemeinde weiterbringen, wie kann ich den Geschwistern dienen mit diesem Text. Wir haben euch vor Augen, wenn wir unsere Predigten vorbereiten. Seiten auch, nicht nur den Herrn, natürlich das auch und ich mache das vor allem für mich auch. Ich werde dadurch geheiligt, aber dann habe ich auch mein Publikum vor Augen, denke, wie könnte das euch helfen? Wie kann das meiner Herde helfen, was ich da sage? Und dann heißt es, sie wachen über eure Seelen, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Wir werden Rechenschaft ablegen, unsere Köpfe werden rollen, wenn wir hier irgendwas Schräges bauen. Und da denke ich auch mal wieder an die ganzen Entertainer in unserem Land, diese ganzen Leute, die versuchen, diese Gemeinden durch irgendwelche Marketingstrategien aufzubauen. Gnade ihnen Gott. Sie werden eines Tages Rechenschaft abgeben für das, was sie da geboten haben. Und Gnade mir Gott, dass ich hier nichts anderes predige, als das, was hier steht in diesem Buch. Sie werden Rechenschaft ablegen. Damit sie das mit Freuden tun, damit sie die Freiheit haben, damit sie nicht noch sich um alles Mögliche sorgen müssen. Wie wird meine Familie, was soll ich meinen Kindern zu essen geben? Wieso? Keine Angst, uns geht es nicht so hier. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen und denken, uns prüfen, okay, wie viel investiere ich da rein? Aber es geht schon so, dass ich zum Beispiel auch nicht voll bezahlt werde von dieser Gemeinde. Ich verzichte auch teilweise darauf. Ich bin immer noch Missionar. Ich beraube andere, wie es Paulus gesagt hat im Moment. Ist so, weil wir noch nicht genug haben. Es ist nicht genug. Und da müssen wir uns prüfen. Es geht um die Gesundheit der gesamten Gemeinde. Seht euch das an, hier Hebräer 13, 17. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Es ist letztlich ja, ein bisschen eigennützig dann, wenn ich gebe, weil letztlich weiß ich, es wird mir zum Segen. Genauso wie Gott im Alten Testament gesagt hat, ich werde den Segen ausschütten, wenn er den Zehnten ins Vorratshaus bringt. Es ist genau dasselbe Prinzip hier im Neuen Testament. Geben ist seliger als nehmen. Lasst uns darüber nachdenken. Amen. Amen. Lasst uns doch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort studieren dürfen, gemeinsam dein Wort betrachten dürfen. Es ist nicht unsere Idee, wie das in der Gemeinde laufen soll und wie Gemeinden strukturiert werden, sondern du gibst uns in deinem Wort genügend Anweisungen, wie wir uns hier auch als lokale Gemeinde organisieren sollen, verhalten sollen, einander respektieren sollen. Danke dir für diese Blaupause, für dieses Prinzip der Versorgung des Mannes Gottes und des Segens, der dadurch kommt, wie Paulus es auch beschrieben hat, wie er zwar selber darauf verzichtete, aus freien Stücken, aber doch letztlich sehen wir, wie dieses Prinzip in vielen Gemeinden nicht ausgelebt wird und wie es dadurch zu Schaden kommt. Wie viele Gemeinden hungern nach dem Wort Gottes und haben keinen Mann freigestellt, der ihnen dann das Wort auslegt. Und so bete ich einfach, dass du Gnade schenkst, dass du Gnade schenkst für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns prüfen, wo wir uns noch zu viel Reichtum selber nur für unseren Luxus brauchen und nicht für andere Dinge einsetzen. Dass wir gute und treue Verwalter sind der Gaben, die du uns gegeben hast. Dass jeder sich selber prüft vor dir und mit einem fröhlichen und freigebigen Herzen geben kann. Dir zur Ehre. Und dass auch hier in Deutschland die Gemeinden umdenken mögen. Und verstehen, wie wichtig es ist, die Pastoren zu versorgen, damit sie ihren Dienst tun können. Eben den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul zu verbinden, damit sie die Energie haben, weiterzumachen. Ich danke dir für diese Textstelle, für dieses Wort. Ich danke dir für deine Weisheit, Herr. Mögest du in unseren Herzen wirken, mögest du uns bewegen, das zu tun, was richtig ist, und das zu tun, was dir gefällt und dich ehrt. In Jesu Namen beten wir. Amen.